Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen zum Daily Podcast aus dem Kurier Stadtstudio im Wiener Palais Ferstl. Begrüßt Sie Richard Grasl. Wir sind hier im sogenannten Kochamt untergebracht in einem Feinkostladen von Toni Mörwald und ich habe heute ein sehr variantenreiches Menü für euch zusammengestellt mit Wirtschaft und mit Fußball. Die Öffnung der Lokale, der Hotels, der Theater und Opernhäuser, der Kinos und so weiter wurde heute in Österreich gefeiert wie ein Fußball-Europameistertitel. Daher beschäftigen wir uns zuerst mit dem heutigen Eröffnungstag und dann mit dem heute von Teamchef Franco Foda bekannt gegebenen Kader für die Europameisterschaft 2021.
Drei, zwei, eins. Alles
Gastro! Bereits um 5 Uhr früh öffneten heute am Wiener Donaukanal die ersten Restaurants. Da hat es Frühstück gegeben, wie man normalerweise nur am Abend trinkt und isst, mit Champagner und Beef Tartar, mit großer Freude bei den Gästen, Musik und natürlich mit glücklichen Wirten. Einen Riesenantrag gab es dann zu Mittag auch im Schweizer Haus im Prater, aber weniger von Gästen. Dafür war es heute noch etwas zu kalt und zu regnerisch, sondern von der Politik und den Journalisten. Die Bundesregierung hat heute nach dem Ministerrat als Symbol für die Eröffnung eine Spritztour in den Prater gemacht, wobei der Bundeskanzler und der Vizekanzler zum Erstaunen der Kellner auf Sodawasser und Soda-Zitron gesetzt haben. Aber natürlich gab es von Kurz und Kogler auch kurze Erklärungen zum Lockdown-Ende in der Gastronomie.
Es ist ein Tag der Freude nach einer monatelangen Durststrecke, dass all das, was Österreich ausmacht, jetzt endlich auch wieder stattfinden kann. Darüber hinaus ist natürlich die Freude auch deshalb groß, weil wir durch diesen Öffnungsschritt jetzt endlich auch wieder Betrieben die Möglichkeit geben können zu wirtschaften. Das bedeutet, 150.000 Menschen können wieder in Beschäftigung kommen, die jetzt monatelang nicht arbeiten gehen konnten, auch wenn sie das wollten.
Also aus der Vorfreude ist eine Freude geworden, die aber nicht zum Leichtsinn führen soll, nicht zum Übermut. Das heißt, es ist immer noch eine verantwortungsvolle Öffnung mit den entsprechenden Schritten und Begleitmaßnahmen. Deshalb die 3G, ja, eben, man kann es gar nicht oft genug wiederholen, getestet, geimpft oder genesen. Die führen im Übrigen zum vierten G, zum geöffnet sein.
Die heutige Eröffnung ist für die gesamte Wirtschaft ein Segen, meint jedenfalls unser Wirtschaftsressortleiter Wolfgang Unterhuber in seinem Leitartikel im Kurier am Donnerstag. Und ich habe meinen Kollegen daher kurz angefunkt und ihm zum Gespräch gebeten. Servus Wolfgang.
Hallo, schönen guten Tag.
Wolfgang, für die Wirtschaftsberichterstatter waren die letzten 18 Monate wahrscheinlich auch eine schwierige Zeit. Da gab es kaum positive Dinge zu vermelden. Du schreibst im morgigen Kurier, ab jetzt geht's aufwärts.
Das ist richtig. Ich glaube, wir haben einige gute Nachrichten diese Woche vernommen. Die beste Nachricht für mich, muss ich ehrlich sagen, in dieser Woche war die von Gerald Gartliner, der verkündet hat, wenn die gesundheitliche Entwicklung also so weitergeht, wir keine weiteren Lockdowns mehr brauchen würden.
Wobei Gartliner immer ein Kritiker war, ja, immer eigentlich etwas richtig, strenger war als vielleicht auch viele andere Experten.
Ja, richtig. Stimme ich dir zu, und deswegen ist eigentlich die Nachricht umso besser. Er sagt auch sehr fair, und das finde ich auch gut, das Virus ist gekommen, um zu bleiben, vor allem bei denjenigen natürlich, die sich nicht impfen lassen werden und wollen. Ja. Aber er rechnet nicht mit einer weiteren Infektionswelle im Herbst. Und das ist natürlich für die österreichische Ökonomie ein unglaublich positives Signal.
Jetzt wissen wir natürlich, Stimmung ist alles in der Wirtschaft oder zumindest sehr vieles. Ist das heutige Aufsperren der Wirtshäuser und auch der Theater, der Kinos etwas, was die Stimmung so drehen kann, dass es auch wirklich messbar in Zahlen dann tatsächlich auch in der Wirtschaft wieder bergauf geht?
Unbedingt, denn beobachten wir bitte alle unser eigenes Einkaufsverhalten. Wir gehen doch gerne einkaufen in den Handel und nachher bitte in die Gastronomie. Das war natürlich dann auch, sage ich einmal, jetzt, wo wir den Handel dann schon geöffnet haben, vor einiger Zeit trotz allem noch ein Einkaufsdämpfer. Es war ja auch der private Konsum sozusagen natürlich auch Lockdown-bedingt einer der Hauptursachen für die Krise. Aber vollkommen richtig, das Aufsperren jetzt in Gastronomie, Hotellerie und auch in der Kultur, die auch eine wichtige Wertschöpfungskette oder einen wichtigen Teil der Wertschöpfungskette bildet, ist natürlich ein enormer Boost. Und ich versteigere mich morgen auch im Leitartikel zur Aussage, angelehnt an den ehemaligen Außenminister Figl, Österreichs Wirtschaft ist wieder frei, endlich.
Was heißt denn das aber für unsere Finanzen? Wir haben ja angekündigt, 50 Milliarden wird das zumindest kosten, die Krise. Viele haben jetzt natürlich die Sorge vor der Frage, wie zahlen wir das zurück? Mit Steuererhöhungen zum Beispiel oder mit eben höherer Zinslast. Ja. Ist das stemmbar für den Staat Österreich?
Ja, kommen wir vielleicht zu ein paar Zahlen, ja, um das auch einzuordnen. Zunächst noch kurz Einordnung auch in Zahlen, die Öffnung heute. Ja, da hat schon in der Vorwoche die EU-Kommission gesagt, jetzt durch auch das Aufsperren von Gastronomie etc. wird Österreichs Wirtschaft um 3,4% heuer wachsen. Das ist eine auch sehr gute Nachricht, weil erinnern wir uns noch im Dezember, vollkommen korrekt, haben WIFO und auch OECD also eigentlich nur ein Wachstum von ungefähr 1,4 und 1,5 prognostiziert. Das heißt,
also mehr als doppelt so viel
jetzt eigentlich durch das Aufsperren. Exakt, das Aufsperren heute ist ein enormer Boost. Kommen wir zu den Schulden. 50 Milliarden gibt sozusagen, hat der österreichische Staat für das Corona-Hilfspaket aufgestellt an neuen Schulden, zusätzlichen Schulden, muss man sagen, aufgenommen, denn Schulden machen wir immer. Von diesen 50 Milliarden sind die Zahlen, sind heute aktuell sozusagen reingekommen, sind bislang 36,5 Milliarden ausgegeben, wobei man jetzt aufpassen muss, vieles davon wird ja wieder zurückkommen durch das Wachstum, auch durch Kreditstundungen, ja, aber die trotzdem irgendwann abbezahlt werden. Das heißt, wir stehen bei 36,5 Milliarden von 50 Milliarden. Natürlich müssen wir damit rechnen, die Krise ist ja nicht übermorgen vorbei, dass es sicherlich noch einige Problemfelder geben wird. Ein ganz großes ist leider sicher die Arbeitslosigkeit. Da wird sicher noch einiges an Geld aufgebraucht werden müssen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube und sehe nicht, also dass wir jetzt neue Corona-Schulden, ich betone wirklich das Wort Corona-Schulden, weil wie gesagt, Schulden nehmen wir immer auf, dass wir zusätzliche Corona-Schulden brauchen, wie das manchmal ja von diversen, sage ich einmal, gewerkschaftsnahen Wirtschaftsforschungsinstituten, wie auch immer, gefordert wird. Warum auch? Das Geld ist zwar billig, aber wie gesagt, Schulden müssen irgendwann zurückbezahlt werden. Wir müssen ja auch diese 36,5 Milliarden zurückzahlen.
Ein Glück war schon, dass gerade in dieser Zeit die Zinsen so niedrig waren. Das heißt, jene Milliarden, die wir da jetzt aufnehmen mussten, für die zahlt Österreich ja fast keine Zinsen. Im Gegenteil, man bekommt sogar etwas fürs Geld ausborgen derzeit. Das war natürlich ein Rettungsanker.
Das ist richtig, das ist korrekt. Und wenn man jetzt Schulden aufnehmen würde, müsste man für diese Schulden noch nichts bezahlen. Aber wir dürfen eines nicht vergessen. Alleine im Jahr 2020 und auch 2021 zahlt Österreich für seine Altschulden derzeit nur Zinsen 3,6 Milliarden jährlich. 3,6 Milliarden Euro jährlich. Nur für die Zinsen der Altschulden aus den 70er Jahren, 80er Jahren, 90er Jahren. Also das heißt, da muss man schon ein bisschen die Relation sehen. Und eines dürfen wir auch nicht vergessen, ob die Schulden immer, neue Schulden so billig bleiben wie jetzt, darf stark bezweifelt werden, weil sicherlich die Inflationsrate in den nächsten zwei, drei Jahren, sagen wir so, sicher steigen wird.
Wolfgang Unterhuber, Leiter unseres Wirtschaftsressorts, eine Frage noch. Viele glauben jetzt, dass mit dem Ende der Pandemie oder zumindest mit dem Abflachen der Pandemie jetzt auch möglicherweise der Beginn erst einer Pleitewelle ist, nämlich dann, wenn die Unterstützungen durch den Staat jetzt eben auslaufen und auf der anderen Seite auch Stundungen des Finanzamts, Stundungen der Gebietskrankenkassen, der Sozialversicherungsträger jetzt da reinkommen. Stoppt die Regierung jetzt einfach diese Zahlungen von einem Tag auf den anderen oder muss es da aus deiner Sicht ein quasi langsames Ausfaden dieser Zahlungen denn geben?
Nein, ich glaube, da muss man schon eher ein langsames Ausgleiten sehen, aber ich glaube, das hat die Regierung auch vor. Ja. Aber eines ist trotzdem interessant zu beobachten. Ich habe in den vergangenen Wochen mit vielen Bankmanagerinnen und Bankmanagern gesprochen und die müssen es ja wissen, gerade im Tourismus und in der Gastronomie. Und die sehen eigentlich alle keine außerordentliche Pleitewelle auf unser Land zukommen. Sie sagen das natürlich im Vergleich zum Vorjahr, wo eigentlich eine Beantragung sozusagen auf Insolvenz auch gar nicht möglich war. Natürlich werden da die Zahlen in Relation zum Vorjahr steigen. Sie werden auch in Relation zum Jahr 2019 steigen. Aber die Banken sagen alle nicht so exorbitant, wie man das eigentlich zunächst vermutet hat. Und fallen werden vor allem diese Unternehmungen und Unternehmen, die ja vor der Krise schon ein Problem hatten.
Worauf freust du dich, der Wolfgang Unterhuber, auf den nächsten Wirtshausbesuch?
Ganz besonders. Ja, natürlich. Natürlich freue ich mich und ich muss sagen, also ich habe ein Lieblingswirtshaus hier im 19. Bezirk und freue mich schon natürlich, dass ich dann mit guten Freunden ja, dort ein Anti-Corona-Glaserl oder vielleicht auch mehrere heben werde.
Lieber Wolfgang, danke vielmals. Hoffen wir, dass deine Prognosen und die der Wirtschaftsforscher hier auch tatsächlich eintreffen. Danke vielmals fürs Gespräch.
Danke gern.
Danke, Wolfgang. Übrigens auch eher ein großer Fußballfan. Unsere Sportredaktion, die sitzt normalerweise einen Stock über uns im Kurier und hat heute Mittag aufmerksam die Bekanntgabe des Kaders für die Europameisterschaft verfolgt. Und unser Auskenner beim Nationalteam, Andreas Heidenreich, ist kurz ins Podcaststudio heruntergekommen. Servus, Andreas.
Hallo, Richard.
Eine Überraschung heute. Philipp Mwene. Viele fragen sich vielleicht jetzt, wer ist das eigentlich? Ich mich auch.
Ja, das ist ein rechter Verteidiger von Mainz 05. Er spielt dort allerdings auf der linken Seite, weil dort Not am Mann ist und das seit vergangenen Winter regelmäßig und das auch sehr gut unter einem neuen Trainer. Und diese Vielseitigkeit, dass er eben auf beiden Seiten spielen kann, das ist offenbar dem Franco Foda ins Auge gestochen und deshalb ist er jetzt dabei.
Woher kommt der? Hat er in Österreich schon bei einem Verein zuvor gespielt?
Das ist ein Wiener, Vater ist Kenianer, Mutter Wienerin. Er kommt aus dem Austria-Nachwuchs und ist mit 16 Jahren von der Austria zu Stuttgart gegangen und dann über den Zweitligisten Kaiserslautern zu Mainz gekommen.
Also eine Alaba-Karriere, kann man fast sagen.
Ähnlich.
Nicht ganz so hoch rauf.
Ja, ähnlich. Alaba ist auch mit 16 Jahren von der Austria nach Deutschland gegangen. Ja.
Jetzt hat Franco Foda heute 30 Spieler nominiert für die Euro. Am Schluss werden es, glaube ich, 27 sein. Er muss noch 3 aussortieren oder 26. Er muss noch 4 aussortieren. Waren sonst noch Überraschungen aus deiner Sicht dabei?
Eine kleine vielleicht mit dem Marco Friedl von Werder Bremen. Man muss aber wirklich beobachten, was der Foda dann noch macht. Also er hat noch eine Woche Zeit oder gut eine Woche, vielleicht 10 Tage. Und er möchte aber so schnell wie möglich diese Entscheidung treffen und hat deshalb 4 Spieler mehr einberufen, weil es eben 3 Fragezeichen gibt. Den Kapitän, den Baumgartlinger, dann den großen Hoffnungsträger Marco Arnautovic und auch den Christoph Baumgartner von Hoffenheim. Die sind nicht ganz fit. Marco Arnautovic hat eine leichte Muskelverletzung, vielleicht sogar ein leichter Einriss, wird aber sicher mitfahren, da bin ich überzeugt davon. Aber der Foda muss abwarten, wie fit die ganzen Spieler noch werden. Und deshalb hat er jetzt sich dazu entschieden, 4 mehr einmal einzuberufen.
Mhm. 2 Vorbereitungsspiele gibt's noch vor der Europameisterschaft. Gegen wen treten wir denn da an?
Am 2. Juni in Middlesbrough gegen England und am Sonntag, 6. Juni, daheim in Wien gegen die Slowakei.
Dann folgt das Auftaktspiel gegen Nordmazedonien bei der Fußball-Europameisterschaft. Wie ist denn die Formkurve aus deiner Sicht unserer wichtigsten Leistungsträger denn im Augenblick? Wir haben ja gesehen bei der letzten Europameisterschaft 2016 auch damals schon viele große Namen im österreichischen Team. Spieler wie eben Alaba, die in ihren Clubs sehr weit gekommen sind, Meister geworden sind, im Europacup weit gekommen sind, Stammspieler sind, aber außer Form waren bei der Euro. Wie ist denn die Formkurve derzeit aus unserer Spieler aus deiner Sicht?
In meinen Augen positiv. Auch bei Alaba zum Beispiel, der bei den Bayern jetzt vermehrt im zentralen Mittelfeld gespielt hat. Das wird sicher wieder das Thema werden, auf welcher Position soll er spielen. Aber auch zum Beispiel bei Dragovic, der war 2016 als Abwehrchef eigentlich eine wichtige Säule in der Mannschaft und ist nicht ganz fit in das Turnier gegangen. Hat dort auch Probleme gehabt, gelb-rote Karte bekommen, dann völlig verpatzte Europameisterschaft mit einem verschossenen Elfmeter noch. Der hat zuletzt bei Leverkusen wieder mehr Spielpraxis bekommen und hat auch überzeugt. Und auch einige andere haben es eigentlich gut gemacht in den letzten Wochen. Also daran sollte es nicht scheitern.
Mhm. Vielleicht noch einen kurzen Blick nach Deutschland, zu unserem Lieblingsgegner. Da hat auch Jogi Löw, der deutsche Teamchef, heute bekannt gegeben, wen er mitnehmen möchte zur Europameisterschaft. Und da drehte sich ja alles um diese Frage, werden diejenigen Superstars wie Mats Hummels oder Thomas Müller, die er aussortiert hatte, die in den letzten Spielen nicht mehr dabei sein durften, mitgenommen oder nicht? Wie hat sich Löw heute entschieden?
Er hat die beiden mitgenommen und das ist auch nicht wirklich überraschend. Er hat begründet damit, dass eben zuletzt Erfahrung gefehlt hat Und die beiden haben Turniererfahrung, das ist schon sehr wichtig. Sie sind auch 2014 Weltmeister geworden. Dazu ist Thomas Müller ein Spieler, der in der Offensive sehr universell einsetzbar ist, kann alles spielen, links, rechts, in der Mitte, ganz vorne, hinter der Spitze. Und Mats Hummels ist ein routinierter Verteidiger, da braucht man, glaube ich, gar nicht viel dazu zu sagen. Auf den ist auf jeden Fall immer Verlass. Ein bisschen überraschend war allerdings, dass gestern Marco Reus abgesagt hat, der Kapitän von Borussia Dortmund, der eigentlich eine gute Saison spielt, aber sagt eine doch sehr kräfteraubende, auch nicht immer ganz fit gewesen und deshalb gesagt hat offiziell, dass er mit dem Teamchef, mit dem Bundestrainer Jogi Löw gemeinsam entschieden hat, auf die EM zu verzichten. Das ist schon ein Verlust für die Deutschen, würde ich sagen.
Mhm. Andreas Heidenreich, danke vielmals für dieses Gespräch und wir fiebern alle schon ein wenig der Euro entgegen natürlich.
Danke auch.
Herzlichen Dank. Unser erstes Spiel übrigens in 3,5 Wochen am 13. Juni in Bukarest gegen Nordmazedonien. 25 Mal schlafen also noch für die echten Fußballfans von euch. Schönen Abend noch, vielleicht ja auch schon erstmals seit 7 Monaten in eurem Lieblingslokal, wünscht euch Richard Grasl im Namen des gesamten Podcast-Teams. Mehr davon, mehr Podcasts vom Kurier findet ihr übrigens auf Apple Podcasts, Spotify und Google Podcasts.